Deutschlandfunk. DLF Magazin.
Blicken wir ins Jahr 2134. Das sind, von heute angerechnet, noch 114 Jahre. Genau so lange noch bleibt ein Bericht des Hessischen Verfassungsschutzes geheim. Es geht darin um brisante Informationen, nämlich um Kontakte hessischer Neonazis zum NSU-Trio. Womöglich hätten diese Informationen auch bei der Aufarbeitung des Mordfalls von Walter Lübcke helfen können. Der Kasseler Regierungspräsident war im Juni 2019 erschossen worden. Gegen den Hauptverdächtigen, den Neonazi Stefan E., läuft gerade vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess. Auch in Wiesbaden im Hessischen Landtag sollen die rechtsextremen Umtriebe aufgearbeitet werden, mit einem Untersuchungsausschuss. Erste Sitzungen gab es bereits, doch jetzt droht sich das Ganze zu verzögern. Denn das Oberlandesgericht Frankfurt und der Generalbundesanwalt wollen wichtige Akten nicht herausgeben. Was das für die Aufarbeitung des Lübcke-Mordes und der rechtsextremen Netzwerke in Hessen bedeutet, darüber habe ich mit Sonja Brasch gesprochen. Sie ist Mitglied bei der Initiative NSU Watch Hessen. Mit anderen Ehrenamtlichen verfolgte sie schon den Untersuchungsausschuss zum nationalsozialistischen Untergrund. Und sie tut das auch jetzt beim Lübcke-Prozess. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, woran liegt es, dass die Behörden die Akten nicht rausgeben wollen?
Begründet wird es in beiden Fällen durch die Gefährdung des Prozesses bzw. laufender Ermittlungen. Das überrascht, denn auch im NSU-Prozess in München gab es ja die gleiche Situation von parallelen Untersuchungsausschüssen und dem Gerichtsprozess. Die Mitglieder des Ausschusses haben einig darauf reagiert, indem sie dem Gericht unterstellten, dass das Gericht sie nicht für vertrauenswürdig genug hält und haben gegebenenfalls Klage angedroht, um an die Akten zu kommen.
Ist eine Aufklärung seitens der Behörden also nicht gewollt?
Es läuft noch ein Strukturermittlungsverfahren, was sich mit dem Umfeld von Stefan Ernst beschäftigt. Und hier wird die behördliche Aufklärungsarbeit über die parlamentarische gestellt, was ja die Art von Aufklärung ist, die für die Öffentlichkeit am transparentesten ist und am besten nachvollziehbar. Und da muss man auf jeden Fall hart kritisieren, dass jetzt gerade zu Beginn dieses Untersuchungsausschusses der Streit um die Akten mal wieder das parlamentarische Geschehen bestimmt. Das war auch schon im letzten Untersuchungsausschuss so. Da war allerdings der Hessische Verfassungsschutz vor allen Dingen die Behörde, die gemauert hat und keine Akten rausgeben wollte.
Sie haben jetzt den NSU-Untersuchungsausschuss angesprochen, der in Hessen lief. Sie verfolgen den Lübcke-Prozess jetzt ja regelmäßig. NSU Watch Hessen liefert zu den einzelnen Prozesstagen ausführliche Protokolle und stellt sie online. Was sind denn bisher die wichtigsten Erkenntnisse im Verfahren aus Ihrer Sicht?
Da ist zweierlei zu nennen. Wir haben es hier mit neuen Erscheinungsformen von rechten Terrorismus zu tun. Bisher war es ja meistens so, dass rechter Terror mit linkem Terror verglichen wurde, dass die RAF als Folie genommen wurde, anstatt eben auf die historischen Fälle von Rechtsterrorismus in Deutschland zu schauen. Und hier können wir eben sagen, wir haben es bei dem Fall von Stefan E. und Markus H. mit einer anderen Form von rechten Terror zu tun, mit einer anderen Struktur, als das beim nationalsozialistischen Untergrund der Fall war. Stefan E. und Markus H. hatten keine Form von Untergrundleben, wie das beim NSU-Kerntrio zu sehen war. Es gab keine Deckpapiere, es gab keine falschen Namen, unter denen gelebt wurde, sondern so eine Art von Feierabendterrorismus. Man brauchte eben keine Kameradschaftsstruktur an der Stelle, um sich zu radikalisieren. Sondern es reichte eben der Frühstücksraum der eigenen Firma, um eben Kontakte zu knüpfen. Und es zeigt sich hier, wie bedrohlich die rassistische Mobilisierung zu bewerten ist, die wir seit 2015 erleben. Man hat die AfD als Stichwortgeber und als Propagandamaschine in den Parlamenten. Und es gibt dann den Niederschlag bei einer sehr breiten Schicht von Bevölkerung. Man hat es gesehen an den Interviews, die zum Beispiel im Schützenverein geführt worden sind, wo Mitglieder des Schützenvereins gesagt haben, sie hätten nichts Negatives über Stefan E. zu sagen und über Migrationspolitik hätten sehr viele so gedacht. Und auch im Frühstücksraum der Firma hat man gemerkt, also da fanden Gespräche statt über, man müsse sich als deutscher Mann wieder bewaffnen. Es wurde Propagandamaterial getauscht und verteilt.
Sie nehmen diese Erkenntnisse aus den Prozessbeobachtungen, die Sie in Frankfurt jetzt gemacht haben?
Ja, zum Beispiel war gestern ein Arbeitskollege von Stefan E. geladen, wo eben klar wurde, der hat selber keinen richtigen Begriff von Rechtsextremismus. Er würde sich selber als rechtskonservativ eher Richtung AfD beschreiben. Er hat gleichzeitig erzählt, wie im Frühstücksraum über Politik gesprochen wurde, wie eben rechte Zeitschriften getauscht wurden, wie Stefan E. diese Zeitungen empfohlen hat.
Sie beobachten die rechtsextreme Szene in Hessen ja schon lange. Neben Stefan E. ist sein mutmaßlicher Helfer Markus H. angeklagt. Gibt es denn Erkenntnisse, dass die beiden ein größeres Netzwerk hinter sich haben?
Die Frage ist natürlich da, welchen Begriff von Netzwerk und welchen Begriff von Mitgliedschaft legen wir an? Das heißt, ist die Frage, wer wusste von der konkreten Tatplanung ausschlaggebend dafür oder wer gehört da zum Umfeld und hat dementsprechend eine Ermöglichungsstruktur gegeben? Vor Gericht wird jetzt geprüft, wem ist juristisch eine Mitwisserschaft an der Tat von Walter Lübcke nachzuweisen? Das ist ein Begriff von Netzwerk, den wir so nicht annehmen würden. Wenn ich ein Netzwerk an der Stelle beschreiben müsste, würden da die Stichwortgeber dieser rassistischen Propaganda mit dazugehören und mit Sicherheit mehr Neonazis aus dem nordhessischen Umfeld. Eine Person, die gerade vor Gericht auch mitverhandelt wird und der noch im Zeugenstand aussagen wird, ist Alexander S., das ist ein langjähriges Mitglied der hessischen Neonazi-Szene, der eben auch schon an früheren gewalttätigen Übergriffen beteiligt gewesen ist, beziehungsweise dessen Kameradschaft eine ganze Zeit lang im Schwalm-Eder-Kreis Angst und Schrecken verbreitet hat. Das heißt, es ist eine Person, die sehr lange schon bekannt ist und so gibt es eben weitere Beispiele von Solidaritätserklärungen und potenzieller Mitwisserschaft.
Sie sprachen jetzt gerade den Schwalm-Eder-Kreis an. Wie stark ist denn die Neonazi-Szene in Hessen aktiv und wie tritt sie in Erscheinung, auch Stichwort NSU 2.0?
Wir haben in Hessen ganz massive Probleme mit rechten Netzwerken. Die treten in den letzten Jahren weniger deutlich in Erscheinung. Ich würde sagen, das Ganze hat sich verbreitert. Kneipen, private Veranstaltungen, AfD-Stammtische, wo sich vernetzt wird. Natürlich haben wir immer noch alte Kameradschaftsstrukturen. Vor allen Dingen haben wir in Hessen aber Milieus, die aus langjährigen Freundschaften bestehen, die eben ohne Angst vor Repression gemeinsam Politik machen können. Und wir haben die rechten Netzwerke in der Polizei, wir haben den Terroranschlag von Hanau, wir haben Brandanschläge auf linke Projekte in Frankfurt. Zum Beispiel vor 2 Jahren gab es eine große Antifa-Recherche von Exif-Recherche zu Combat 18, woraufhin dann das Verbot ja kam vom Innenminister. Combat 18 ist eine Struktur, die nah am Blood-and-Honor-Netzwerk liegt, was 2000 verboten wurde. Combat 18 wurde aber nicht mit verboten. Und die Recherche hat 3 Strukturen bundesweit aufgemacht, wovon eine sehr zentral von einem Neonazi in Kassel betrieben wurde.
Wie vernetzt ist denn die hessische Szene in Deutschland?
Sehr stark. Wir haben über diese neue Möglichkeit der rassistischen Mobilisierung Personen, die eben aus Hessen in verschiedenen Positionen der AfD gegangen sind, nach Thüringen, nach Sachsen-Anhalt, nach Sachsen. Wir haben eine sehr enge Vernetzung der Kasseler Szene, insbesondere nach Südniedersachsen und Westthüringen. Es gibt enge Verbindungen nach Dortmund, personelle Verbindungen seit mindestens 20 Jahren. Das bedeutet, Personen aus Hessen sind gut vernetzt, organisieren Politik in Hessen, gehen aber auch über die Landesgrenze hinaus und sind dort politisch aktiv.
Schon als der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag die NSU-Morde an 2 hessischen Bürgern aufklären wollte, da mauerte der Verfassungsschutz ja massiv. Bis heute ungeklärt ist zum Beispiel die Rolle des V-Mann-Führers Andreas T. beim Mord an Halid Yozgat in Kassel. Was läuft da schief in der Behörde und was muss sich da Ihrer Meinung nach ändern?
Die Nazi-Szene in Deutschland ist ohne die Mitwirkung der Verfassungsschutzbehörden nicht zu denken. Man hat es am NSU-Komplex gesehen und an den Aufklärungsversuchen an der Stelle, wie oft die Behörde gemauert hat, Akten und Informationen rauszugeben und wie oft der Quellenschutz über das Aufklärungsinteresse gestellt wurde. Ein sehr aktuelles Beispiel ist im Fall von Markus H., dass das Gericht in Kassel ihm 2015 den Waffenschein entziehen wollte. Und das Gericht hat beim Verfassungsschutz eben angefragt, ob es Erkenntnisse zu ihm gibt. Der Verfassungsschutz hat das verneint und daraufhin durfte Markus H. seine Waffenbesitzkarte behalten und konnte sich eben legal bewaffnen und eben auch legal mit Stefan E. Schießübungen im Schützenverein machen. Es ist kein Aufklärungswille zu sehen und aus unserer Sicht gehört der Verfassungsschutz abgeschafft und die Aufklärung gehört in öffentliche Hand.
Sagt Sonja Brasch von der Initiative NSU Watch Hessen. Wir haben vor der Sendung per Skype mit ihr gesprochen und bitten, die Tonqualität zu entschuldigen.